Willkommen bei den Two Grey Knights, eurem Warhammer Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen hier bei den Two Grey Knights. Heute mit Buch 5, Fulcrum, Teil 1, Kapitel 2 und 3. Noch eine kleine Ergänzung zur letzten Folge, bevor es losgeht. Zur Klarstellung, da wir das letzte Mal darüber sprachen, was denn jetzt der Unterschied der Horus Heresy Bände, das Ende und der Tod, Teil 1 bis 3, also die Bände 64 bis 66 sind, also dem eigentlichen Abschluss der Horus Heresy, zu dieser Siege of Terror-Reihe ist, die bei der Black Library wohl gesondert angeboten wird. Das ist ganz einfach, sind dieselben Bücher, beziehungsweise eine Teilmenge davon. Das heißt, bei Siege of Terror wurde einfach nur die letzten 11 Bände, also Band 56 bis 66, zusammengenommen und als Siege of Terror vermarktet. Ist also nichts anderes, ist nur eine für GW wohl sinnvolle Gruppierung der letzten Romane, die die Reihe abschließen. Das hört sich jetzt so seltsam formuliert an, als ob das nicht das Ende wäre, und darauf ist die Antwort, kommt drauf an, wie man sieht. Die Hauptstoryline der Horus Heresy endet mit Das Ende und der Tod Teil 3 und daran ist auch nicht zu rütteln. Es gibt aktuell aber schon einen Roman und es kommen auch noch weitere, die zum einen versuchen, offene Handlungsstränge abzuschließen und auch zu zeigen, was nach dem Ende von Horus mit dem Imperium geschieht. Das ist nicht minder interessant, birgt aber für uns die Frage, wo wir denn die Grenze für unser Projekt hier ziehen wollen. Wie gesagt, wir sind ja schon bei 12 Jahren Laufzeit, nur mit Band 1 bis 66. Und wir sind übereingekommen, dass das Projekt auch erstmal, sagen wir mal, nur die Hauptstoryline umfasst. Da müssen wir erstmal hingucken. Das heißt aber, für uns endet die Horus Heresy, sagen wir mal, nach Band 66, ne, nach Das Ende und der Tod Teil 3. Und das bedeutet aber nicht, dass uns danach oder währenddessen nicht noch neue Ideen ereilen, ne? Denn das 40k-Universum ist groß. Aber offiziell enden wir erstmal nach dem Siege on Terror. Und nach diesem einführenden Monolog wechseln wir in den Dialog und ich begrüße den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Wir müssen dann ja in 40k zeitlich angekommen sein, da wo du eben erzählt hast.
Glaube ich nicht. Also, nee? die Vermutung ist valide, aber ich denke mal, weil es gibt jetzt das eine Buch, Band 67, und da steht so im Vorwort oder beziehungsweise in dem Buchzusammenfassung, ist es wohl eine Abschlussstory für Garro oder irgendwie noch Handlungsstränge von Garro, die abgeschlossen werden. Noch zwei andere Handlungsstränge sind da, glaube ich, noch drin. Im Januar kommt noch ein Buch, das heißt Eidolon. Mhm. Und es kommt noch, oder es gibt schon, aber es kommt, glaube ich, noch ein Buch. Ich habe den Titel vergessen, ich glaube, Die Asche des Imperiums. Auf Cover ist Rogel Dorn und Reboot Gulliman zu sehen. Und das sieht so aus, als würden die quasi in der Asche von dem Siege on Terror quasi jetzt entscheiden wollen, wie es denn jetzt weitergeht. Und das riecht für mich erstmal danach, als wäre das wohl noch 30k und dann sind das wohl danach die Jahre, wie das Imperium dann nochmal aufgebaut wird. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht 35.000 sind oder 36.000 ist, aber das ist wohl noch so eine Zeit bis dahin. Also ich urteile hier nur anhand von Coverbildern, aber ja.
Ja gut, es wird zumindest mal dazu passen, dass GW gerade sehr gut daran ist, die Horus Heresy und alles aus der Zeit zu vermarkten. Also so parallel zu 40k. Mhm. Das scheint gut anzukommen. Also würde es auch dazu passen, dass sie die Bücher da weiterhin irgendwo ansiedeln. Ja.
Und man munkelt ja auch, oder beziehungsweise ich habe es schon munkeln hören, dass dieses Amazon Henry Cavill Warhammer Projekt wohl eher in der Horus Heresy liegt. Mhm. Das habe ich jetzt einmal gelesen. Ob das so ist, keine Ahnung. Ich finde es aber eigentlich so als Serie einen coolen Einstieg.
Das auf jeden Fall. Also ich habe mich, das ist schon lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Und in dem Dunstkreis gab es ja diese komischen Hater-Videos mit GW macht die Lore kaputt. Und deshalb habe ich irgendwie versucht, mich da zurückzuhalten, was Infos zu dieser eventuellen Serie angeht. Weil es schwierig ist, rauszufinden, was davon jetzt stimmt und was nicht.
Richtig, deshalb habe ich auch gesagt, ich mit Vorsicht genießen, was ich da irgendwie mal gesehen oder gelesen habe. Ich muss nur sagen, dass ich die Idee cool finde. Ne? Also,
ja, das so. Definitiv, ja.
Dort anzufangen und von dort aus quasi sowas zu starten, finde ich, glaube ich, irgendwie sinnvoller oder, glaube ich, als einen Ansatzpunkt besser, als wenn du irgendwo in 40k anfängst. Der Aufsatzpunkt finde ich ganz gut. Damit kannst du auch viele Hater einfach mundtot machen, indem du halt einfach sagst, okay, ich fange einfach vorne an.
Ja, die Idee ist cool und ich glaube, nicht jeder liest diese Bücher.
Sind wir mal gespannt, wann da was kommt. Erst wenn es mal irgendwo läuft, werden wir wissen, was es sein wird.
Aber sie müssen sich echt anstrengen, weil ja spätestens seit Secret Level schon gewisser Standard gesetzt wurde, auch wenn das erstmal nur animiert ist.
Ja, auch mit dem Warhammer TV, das habe ich ja noch eine Zeit lang abonniert gehabt und habe mir da so ein paar Sachen angeguckt. Das ist zum Teil langweilig und zum Teil ganz cool. Also da ist aber trotzdem, schlägt das in ungefähr in die gleiche Kerbe, wie auch diese eine Secret Level Folge halt auch geschlagen ist. Es gab so ein Ding mit den Titanen. Also dieses Kill Lupercal. Ja.
Okay.
Ja, ich hätte es nicht gebraucht.
Ich habe da auch mal reingeschaut, aber das war irgendwie so eine Age of Sigma Folge oder Serie.
Da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Also ich habe nur die 40k-Sachen habe ich mir angeguckt. Es gab noch irgendwie so ein Ding mit einer Adeptus Auroritas. Das war noch ganz nett. Und eins, wo irgendwelche Bewohner eines Planeten angegriffen wurden von Drukhari. Und die wussten sich da nicht mehr zu helfen und die haben dann ihre Engel gerufen, die halt schon länger nicht mehr da waren und dann kamen aber leider die Iron Warriors.
Ja.
Ja, also Padorabo und Richtung Chaos und ja, die haben ihnen zwar gegen die Drukhari geholfen, sind dann aber leider dann hinterher auch ausradiert. Und das war ganz cool gemacht, das war auch ganz cool animiert, so mit wie in römischer Formation nach vorne gehen und quasi in das Schild vom Vordermann den Bolter reinlegen und dann dadurch quasi durch diese Schießscharte schießen und dann halt nochmal einen Schritt weiter vor und halt immer so schrittweise quasi über den Gegner drüber weg. Und das war schon ganz cool animiert, das war gut gemacht.
Ja, muss ich mal schauen. Ich habe es ja auch abonniert, Dann müsste ich die Folgen ja finden können.
Gut, dann lass uns mal anfangen. Wir starten auf dem oder um das oder bei dem Flaggschiff, dem Stolz des Imperators.
Also es wird zunächst mal gesagt, dass es Teil der 28. Expeditionsflotte ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja Horus die 63. Ne? Und das Schiff wurde schon vor 160 Jahren gebaut auf Jupiter. Hat viel länger gebraucht, bis es fertig war als alle anderen, weil es ja Stolz des Imperators heißt und auch für seinen liebsten Sohn irgendwie gemacht ist. Und ich habe zu dem Schiff, wie es beschrieben ist, gar nicht mehr viel mehr aufgeschrieben, außer dass es wie so ein Juwel um den Planet Lyaran rumfliegt, zusammen mit dem Rest der Flotte.
Es wurde jedes Teil handgefertigt.
Das habe ich tatsächlich noch nicht mal wahrgenommen. Echt?
Das stand da. Jedes Teil wurde handgefertigt und deswegen hat es doppelt so lange gedauert, das Schiff zu bauen.
Also normal dauert es nur 80 Jahre, oder wie?
Ja, keine Ahnung, das stand nicht dabei.
Gott. Ich habe mir versucht abzugewöhnen, diese Prunkbeschreibung der Empress Chiltern mit aufzunehmen, weil wir wissen, die sind Gold und Purpur und schön verziert und ganz toll und schön und shiny, aber wir wissen es halt. Deshalb habe ich da versucht, nicht mehr so viel aufzuschreiben. Aber es scheint wohl sehr, ja doch wieder hervorstechend zu sein. Und tatsächlich ist es nicht ganz alleine. Es ist mit vielen sogenannten Raptores zusammen. Ich nehme an, das sind kleine Kriegsflugzeuge, Jäger oder sowas.
Ja.
Und es sind noch zwei größere Schiffe dabei, nämlich Fulcrims Tugend, die wir bisher noch nicht kennen, und die Antronius, und die kennen wir ja schon.
Ich habe das beim Lesen aber auch so wahrgenommen, dass da halt eine komplette Geleitflotte halt auch dabei ist.
Ja.
Also Kreuzer, Schlachtkreuzer, Versorgungsschiffe, Transporter etc. pp.
Und hätte ich bei dem einen YouTube-Video aufgepasst, könnte ich da sogar sagen, was ist. Weil ich hatte mir mal so ein Video angeschaut, wo die Flottenstruktur beschrieben wurde, auch wie groß welches Schiff ist und so. Aber das war echt viel, ich konnte mir das nicht merken. Ich habe aufgeschrieben, keine rein, keine raus. Also diese Flotte umkreist den Planeten, den sie übrigens auch 28-3 nennen, also der dritte, dem die Konformität gebracht wurde, obwohl er noch gar nicht gebracht wurde. Aber die sind halt ziemlich siegessicher.
Ja, Details.
Ja, genau. Ja, es kommt halt keiner auf den Planeten, es kann aber auch keiner vom Planeten fliegen. Das heißt, diese ach so gefährlichen Schiffe, die die Aufklärer von ihnen zerstört haben, haben wohl gegen diese Flotte hier keine Chance. Fand ich ein bisschen seltsam, aber scheint so zu sein.
Das andere war halt eine Aufklärungsflotte, wahrscheinlich mit kleineren Schiffen, und das hier sind halt die Großkampfschiffe, und die haben die Fantasy-Flotte dann halt einfach mal aus dem Universum geschossen. Dann soll es ein Treffen geben auf der Stolz des Imperators. Also es gibt ganz viel Schiffsverkehr zwischen den Schiffen, dass die wichtigen Personen da hin und her transportiert werden, aber hauptsächlich halt zur Stolz des Imperators. Und dort soll Fulcrim wohl verkünden, wie es dann jetzt mit den Laer weitergeht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgeschrieben habe, noch geschrieben, wie es denn nach den Laer weitergeht, weil ich das so verstanden hatte. Aber es geht erstmal darum, wie es jetzt mit den Laer weitergeht.
Weil bisher wissen wir ja nur, dass der Solomon Demeter auf dem Planeten aber nur auf Atoll 19 ist, und viel mehr haben wir noch gar nicht erfahren an der Stelle über Laia und Laeran. Und jetzt lernen wir den ersten Captain kennen.
Den Julius Caesoron oder Caesoron oder Caesoron.
Ja.
Caesoron?
Ja, den Julius halt.
Julius Caesoron. Der eilt zur Besprechung. Das liest sich so ein bisschen, als wäre er gerade dabei, sich irgendwie fertig anzuziehen, und wird noch so halb über seine Toga drüber stolpern, während er auf dem Weg zu diesem Rat ist. Und der trägt eine Toga Picta. Das ist im alten Rom eine hochrangige, prachtvoll verzierte römische Toga gewesen. Und die hauptsächlich von so siegesreichen Generälen bei Triumphzügen getragen wurden. Und er trägt auch noch eine Lakerna, das ist ein Umhang, der mit einer Spange festgehalten wird. Dann wird er noch begleitet von seinem Adjutanten, dem
Lykaon,
und weiterem Gefolge, das seinen Gerümpel trägt. Also Schwert, Helm, Gedöns, was man so braucht.
Gerümpel, ja.
Und die beiden unterhalten sich gerade noch darüber, dass Fulcrim auf seinen ersten Captain wartet, bevor er die Zukunft der Emperor's Children verkündet, was den Julius wohl dann noch schneller gehen lässt, weil er irgendwie wohl schon zu spät dran ist. Mhm. Und sie reden dann auch noch drüber, dass Fulcrim 28.3 in einem Monat konform haben möchte. Sein erreichbares Ziel, aber mit viel Blut verbunden wahrscheinlich. Der Julius ist jetzt schon sauer, dass er die Truppen unten nicht anführt und den Solomon quasi Atoll 19 allein erobern muss, was ja nicht so ganz stimmt. Da ist ja noch einer, also von der dritten Kompanie, der ist ja auch noch da unten. Das erfahren wir nachher noch. Aber der Fulcrim will den Julius halt beim Kriegsrat dabei haben, und somit ist er jetzt halt hier. Und der Kriegsrat findet in der Heliopolis statt. Das ist die Sonnenstadt, die gibt es auch heute noch. Das ist entweder ein Vorort von Kairo oder ein Stadtviertel von Kairo. Ist quasi die Sonnenstadt, heißt das.
Und da haben sie wieder ganz viel echte Geschichte reingewoben und seltsam vermischt. Mir ist jetzt eben, als du versucht hast, den Namen von Julius auszusprechen, aufgefallen, Julius Caesoron und Julius Caesar, der im Lateinischen Caesar hieß.
Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Nee, mir ist es auch gerade erst aufgefallen, aber es könnte Absicht sein.
Bestimmt.
Ja.
Ne? Das wäre auch so ein bisschen zu großer Zufall.
Ja. Und sie laufen ja auch an Empress Children vorbei, die mit Pilumspeeren da stehen. Und ein Pilumspeer ist eigentlich ein weißer Schimmel. Weil Pilum waren im alten Römischen Reich die Wurfspeere. Ich schau mal gerade. Heliopolis, ja, er geht schnell, weil eigentlich weiß er ja schon, was Fulcrim den anderen erzählen will. Und er ärgert sich, dass er noch nicht da unten ist, hast du auch schon gesagt. Aber er muss halt bei diesem Kriegsrat dabei sein, damit Fulcrim so machen kann, als würde der Kriegsrat mitentscheiden, was zu tun ist. Und das gibt ihm ein bisschen zu denken. Ja. Darüber ärgert er sich dann auch. Aber ist ja egal. Er kommt am Phönixtor an, um überhaupt in den Heliopolis reinzukommen. Und da sieht er dann die Gravur vom Imperator und Fulcrim, während der Imperator Fulcrim den Adler überreicht. Und den Adler dürfen ja nur die Empress-Filtern tragen. Und dann ist er nicht mehr böse und verärgert, sondern plötzlich wieder ganz stolz. Also das zieht sich irgendwie durch. Die sind ganz oft ganz stolz auf irgendwas.
Und dann wechseln wir die Szene.
Und wir kriegen endlich mal eine Beschreibung der Laer.
Denn wir sind beim Solomon auf dem Planeten, also beim Solomon Demeter. Und er und seine Truppen kämpfen mit den Laer. Die Laer sind wohl sehr speziell auf ihren Kampfeinsatz erzeugt worden und sehen demnach auch sehr unterschiedlich aus, also fliegend, schwimmend etc. Und wäre der Schauplatz auf Mord in Buch 2 gewesen, hätte ich dem Graham McNeil fehlende Kreativität bei der Erschaffung von Xenos-Rassen zugeschrieben. Aber der Mord war leider in Buch 1. Und dennoch kommt mir das stark bekannt vor, denn auch die Megarachniden waren dieser Beschreibung doch ähnlich in ihrer Anpassungsfähigkeit auch. Die gab es auch in Fliegend und in Bautrupps etc. pp.
Und nicht nur die Jorgal halt doch auch.
Stimmt, mir ist mir gar nicht eingefallen. Mir ist nur Mord eingefallen. Mhm. Ja, wir erkennen ein Muster.
Genau, wir merken uns, Xenos sind sehr anpassungsfähig.
Aber im Allgemeinen sind die Laer eher schlangenartig, also schlangenartiger Unterleib mit 4 Armen und insektenartigen Köpfen inklusive Facettenaugen.
Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass sie alle irgendwie anscheinend 4 Arme haben, wobei die 2 oberen Arme Waffen benutzen, zum Beispiel Säbel, und die 2 unteren kämpfen mit Fäusten und schießen diese komischen grünen Energieblitze, von denen wir schon ein paar Mal gelesen haben. Was auch immer das ist, das werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren. Aber Demeter und sein Trupp, die sind jetzt auf dem Vormarsch zu dieser Energiewolke, wir erinnern uns, denn die sollen sie ja eigentlich erobern oder herausfinden, was das ist, damit dann dieser Brückenkopf da irgendwie auf dem Atoll errichtet werden kann. Und er ist mal wieder ganz stolz auf die Präzision von sich und seinen Leuten, die da so unbeirrt vorwärts gehen, ohne dass die Laer da wirklich was entgegensetzen können. Bis dann halt leider der Untergrund anfängt zu beben. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ist dann nur ein Teil oder das ganze Atoll plötzlich mal zur Seite gekippt oder nur ein Teil unter ihm?
Also ich habe das so verstanden, dass da irgendwie ein Generator ausgefallen ist und dass dann halt dieses ganze Atoll schief hängt.
Ja.
Wovon später wieder keine Rede mehr ist.
Genau, sowas haben wir öfter. Aber es wird ja jetzt erstmal nur beschrieben, was mit ihm passiert, lustigerweise. Weil er kann sich anscheinend nicht so gut festhalten und rutscht jetzt von diesem Atoll runter in irgendeinen Krater, knallt dann irgendwie auf den Boden und denkt, ah Mist, jetzt muss ich wieder hoch zu meinen Truppen, will da hochklettern und stellt dann fest, leider zu spät, dass da oben schon ein Laer auf ihn wartet.
Und dann wechseln wir schon wieder die Szene.
Tja.
Denn jetzt kehren wir zurück in die Heliopolis, die so ein prachtvoller Kuppelbau ist in Violett und Gold, wie wir es halt schon kennen. Und das ist Fulcrims Ratskammer. Da ist Platz für 2000 Personen. In der Mitte steht ein großer Stuhl, auf dem der Primarch für gewöhnlich Platz nimmt. Der ist jetzt aber noch nicht da. Das sind aber ungefähr schon so circa 500 Mann da. Das sind nicht nur Astartes, sondern auch imperiale Garde, Mitglieder des Mechanikums, Memoratoren, hier als Künstler, Schriftsteller und Dichter beschrieben. Das hatten wir letztes Mal ja schon.
Genau.
Dass da auch Künstler dabei sind, waren sie ja vorher so nicht bekannt, aber da steht es jetzt nochmal, dass sie dazugehören. Und der Julius ist ja ein Förderer der schönen Künste, wie wir auch aus der letzten Folge wissen. Im Gegensatz zu seinem Adjutanten, der alle Memoratoren verachtet. Also da haben wir auch mal wieder so einen Gegensatz von einem Herrn zu seinem Adjutanten. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt.
Das stimmt, ja.
Und lustigerweise wird hier auch der Ignaz noch mehr erwähnt. Also genauer der Ignaz Kakasi, der als Dichter wohl einige imperiale Gesänge verfasst hat, die dem Julius wohl sehr gut gefallen.
Ich musste das zweimal lesen, weil ich habe Ignaz mit allem in Verbindung gebracht, aber nicht mit Gesang.
Ja, imperialer Gesang ist wohl eher so eine Gedichtsreihe.
Ja, so habe ich mir es auch erklärt. Genau. Was ich aber spannend finde, er sagt sogar, dass er bei der Bekva Kinska auf so einer Vorstellung war von ihr. Das heißt, Julius müsste doch der gewesen sein, der vor Fulcrim noch in Erscheinung tritt, den sie so anhimmelt. Den die Serena anhimmelt, Entschuldigung.
Das ist der, wo wir gesagt haben, ach guck mal, das ist der erste Captain, das ist ja gar nicht Eidolon.
Okay, das ist der Julius.
Gute Überleitung, weil der Eidolon wird hier auch erwähnt, denn der hat wohl ein Landschaftsgemälde über seinem Bett hängen.
Genau. Sehr glaubwürdig. Aber ja, anscheinend ist das.
Wo ich dann nochmal an den Garo denken musste, weil da ja die Kieler gedacht hat, die schlafen gar nicht. Wo der Garo ja dann gesagt hat, das ist eher so eine Art runterfahren Standby. Mhm. Und hier haben wir dann tatsächlich ein Bett.
Ja, vielleicht darf Eidolon schlafen.
Also, dass der Eidolon da so ein Gemälde hat, das stößt bei dem Adjutanten eher auf Unglauben. Und der Julius findet es dann schade, dass sein Adjutant nichts an solchen Dingen findet. Also nichts an den schönen Dingen, der sucht eher die Perfektion im Kampf.
Ja, was ja grundsätzlich okay ist, aber
ja,
er sollte seinen Geist ein bisschen öffnen anscheinend, was er aber nicht will.
Ja, vielleicht hat er noch die Hoffnung, dass er ihm das noch beibringen kann.
Ja.
Und dann kommt Fulcrim in den Saal, gefolgt von Lord Commander Vespasian und Lord Kommandant Eidolon. Jetzt als Korrektur zum letzten Mal, Eidolon ist nicht der erste Captain, sondern er ist der Lord Kommandant. Das ist zwar was anderes, aber der hatte seine Stellung hier dann wohl auch schon. Also nix erster Captain, das hatten wir irgendwie vertauscht.
Ist halt eine Kommandostruktur und anscheinend ist innerhalb der einzelnen Orden die Kommandostruktur nicht immer gleich aufgebaut. Was ist denn der Vesparian, wenn der Eidolon der erste Lord Commander ist? Ist der Vesparian dann der zweite Lord Commander oder?
Nee, ich habe mich versprochen. Nicht erster Lord Kommandant, sondern das sind zwei Lord Kommandanten. Lord Kommandant Vespasian und Lord Kommandant Eidolon.
Die gehen wie so Leibwächter hinter Fulcrim, so habe ich mir es vorgestellt.
Genau, und tragen alle schlichte Roben statt ihrer Kampfrüstung.
Alle sind aufgeregt und happy und Fulcrim spielt auch mit seinem Charisma, was anscheinend ja jeder Primarch hat. In dem Fall passt es leider sogar, aber ja. Er erzählt den Leuten halt, wie wertvoll der Planet ist und dass die bösen Laer den ja nicht teilen wollen mit dem Imperium und deshalb muss er sich den halt dann nehmen. Ich habe das stark abgekürzt, das macht das natürlich viel überzeugender, aber im Grunde läuft es darauf hinaus.
Und dann ergreift der Generalfeldmarschall Pfeil das Wort, fragt den Fulcrim dann relativ direkt, warum er überhaupt noch einen Kriegsrat einberufen hat, wenn er doch schon Truppen auf der Oberfläche hat. Er spricht auch an, dass der Rat von Terra sagte, es würde zu lange dauern, die Laer zu unterwerfen und dass schon von einem Protektorat ja die Rede war, dass er aber auch über den Haufen geworfen wurde. Und das tut der Fulcrum dann aber ab und redet dann auch den Rat klein, die wüssten ja nicht, was hier so los ist. Und der Angriff sei auch erstmal dafür da, sich ein Bild der Fähigkeiten der Laer zu machen. Und dennoch findet dann der Pfeil es nicht richtig, dass der Krieg dennoch ohne die Unterstützung des Kriegsrats bereits begonnen hat. Und das war dann so der Tropfen, den das Fass dann zum Überlaufen bringt, weil der Fulcrum ist dann sauer und nach dem Motto, was erlaube Pfeil. Und der gibt dann auch relativ schnell klein bei und sagt dann, oh, Entschuldigung, großer Meister. Und ja, hat der Fulcrum alles nur inszeniert, das, was der Horus auch schon immer gut konnte. Ne? Der wechselt dann direkt schon wieder auf eine andere Schallplatte. Es war halt nur gespielte Wut, um den Pfeil mundtot zu machen. Der Pfeil entschuldigt sich trotzdem und bla. Und ja, und dann stellt Fulcrum dem Kairsoron die entscheidende Frage, ob seine Krieger denn bereit seien. Und der Julius belehrt das dann. Und dann wirft Fulcrim seine Robe ab und ist dann in voller Rüstung und gibt die Parole aus, dass 28.3 in einem Monat zu unterwerfen ist.
Ja. Puh. Also bis dahin oder kurz davor hatte ich so einen Homelander im Kopf oder vor Augen, ja, mit dem jemand diskutiert und plötzlich hat er so ein nervöses Zucken im Auge. Und alle merken, oh, ich bin besser ruhig. Man merkt schon, das ist so eine leicht angespannte Stimmung und der normale Mensch nimmt sich da einiges raus und merkt es dann aber auch noch rechtzeitig anscheinend.
Als ich den Mund aufgemacht habe, habe ich mir schon gedacht, so, oh, das gut geht.
Naja, es wird ja auch beschrieben, dass Julius und Co. tatsächlich während der spricht, aggressiv werden. So nach der Mutter, was nimmt er sich daraus, überhaupt gegen Fulcrim zu reden? Und Fulcrim macht dann, wie du sagst, als wäre er dankbar darum, dass er das anspricht, bla bla bla.
Und dann wechseln wir schon wieder.
Ja, ich fand's spannend, weil jetzt wird beschrieben, dass der Laer, der da auf den Solomon gewartet hat, mit seinen Klauen die Rüstung zerpflückt. Also anscheinend sind die Klauen sehr scharf und er ist auch sehr stark. Das sorgt halt dafür, dass die beiden dann wieder in den Krater fallen. Und dann wird ein Duell beschrieben, bei dem der Laer wohl viel am Kreichen ist und den Solomon auch voll bricht und wieder schreit und durch diesen Schrei den Solomon sogar zurückdrängen kann. Also es ist nicht nur ein Schrei an sich, weil es laut ist, sondern da ist wohl so, auch so ein bisschen, das hat mich an die Kriegsringe erinnert, also auch irgendwie physischer Effekt mit drin. Mhm. Und es wird auch beschrieben, dass der Laer anscheinend Spaß daran hat, wie Solomon versucht oder verzweifelt versucht, sich zu wehren. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil er kriegt ja dann seine Arme ausgerissen und wird mit seiner eigenen Waffe getötet. Er hat also doch nicht so funktioniert. Aber der Kampf ist ganz, ganz seltsam beschrieben, finde ich. Da sind wir wieder beim Unterschied der Autoren. Man kann dem Ganzen zwar folgen, aber ich fand im vorherigen Buch die Kampfbeschreibung irgendwie spannender.
Ja, das merkt man auch im nächsten Kapitel, weil da habe ich einfach mal Sätze übersprungen und habe dann gemerkt, es hat sich nichts geändert.
Ja, das stimmt, ja. Naja, also schlussendlich, so Ende dieses Abschnitts, gewinnt er dann halt, weil er ja den Laer mit seiner eigenen Waffe umbringt, kommt aus dem Krater raus und sieht dann seine Leute, dass die von immer mehr Laer bedrängt werden. Und dann erinnert er sich dran, aufgeben ist keine Option, weil wenn du aufgibst, dann wirst du in Reihe gestellt und jeder zehnte Astartes wird anscheinend dann totgeprügelt. Das ist unpraktisch, aber seiner Meinung nach eh schon viel zu mild. Und deshalb kommt das eh nicht in Frage. Und dann reiht er sich quasi bei seinen Männern ein und die versuchen weiter so einen Kreis, um diese Energiewolke zu bilden und die zu halten. Und das beendet das Kapitel irgendwie schon, ne?
Ja. Dann kommen wir zu Kapitel 3. Kapitel 3 hat zwei Handlungsstränge. Einmal noch der Kampf auf dem Planeten und einmal ein Handlungsstrang mit Ostian. Mhm. Den Kampf auf dem Planeten könnte man theoretisch auf zwei Sätze eindampfen. Aber da ist noch ein anderer Charakter mit drin, von daher gehen wir es trotzdem durch. Mhm. Das beginnt damit, dass der Marius Vairosian.
Ach, jetzt verstehe ich das. Vairosian und Vesparian sind nicht die gleichen. Für mich war das beim Lesen der gleiche.
Nee.
Der hat sich dann halt mal schnell darunter gebeamt.
Naja.
Genau. Okay. Deshalb war ich leicht verwirrt, aber gut.
Okay, also der Marius Vairosian wird beschrieben. Das ist der erste Kapitän der dritten Kompanie. Und der hat gerade mit seinen Leuten unter Verlusten eine Energiesäule eingenommen. Also ein Teil davon, Atoll 19 einzunehmen, hat er hier wohl erreicht. Und der versucht jetzt, den Solomon zu erreichen. Aber das Vox ist immer noch gestört, beziehungsweise hat der Solomon wahrscheinlich mal wieder seinen Helm abgenommen. Der macht das, was der Vairosian gar nicht verstehen kann. Dennoch rückt der Marius dann mit der dritten vor und bekommt plötzlich Kontakt zu den beiden Mitgliedern der zweiten, die der Solomon ausgesandt hat, um den Gegner zu umgehen. Das ist der Kafen und der zweiten habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben.
Ich habe auch nur den Kafen aufgeschrieben. Gaius, ne?
Ja, also Da Marius will jetzt zu dem hinmarschieren, aber die Ortung versagt dann auch mal wieder schnell. Und der Marius beschließt dann mit seinen Leuten über die Dächer von Atoll 19 weiter vorzurücken.
Ich habe noch aufgeschrieben, weil du hast gesagt, er hat das Ganze erstmal für sich entschieden, seine Szene unter Verlusten. Und der Fabius wird genannt, der so ein paar Gensaaten einsammeln darf. Das heißt aber, der Fabius Beil ist da unten dabei, in der dritten Kompanie.
Ach echt, das habe ich überlesen. Ich habe einen Apothekarius gelesen, der irgendwie Gensaaten einsammelt.
Da steht Apothekarius Fabius.
Ach guck, das habe ich, hab ich überlesen.
Ich habe es auch nur auf, ich meine, der hat keine wichtige Funktion, aber wir kennen ihn schon, deshalb dachte ich, schreibe ich ihn mal auf.
Alles gut.
Was ich auch spannend fand, bevor sie da anfangen zu klettern, die Straßen werden als meandernd beschrieben. Wie sinnvoll auch immer das ist. Also in Schottland gibt es sowas, das weiß ich, aber die haben keine Wahl, weil sie ja um die Highlands rumfahren müssen. Hier hätte man es auch sinnvoll anders bauen können, vermute ich.
Ja, das ist ein Atoll, das ist so irgendwie sowas wie ein Riff, stelle ich mir das vor.
Das ist gewachsen. Ist. Ja, gewachsen.
Okay. Das klingt alles sehr gewachsen, von daher.
Ja gut, dann kann man das vielleicht irgendwie verargumentieren, ja.
Also das hat sich bei mir so als Bild ergeben, dann fand ich das jetzt nicht seltsam.
Okay.
Ja, und dann kommen wir zum Ostjan. Was macht denn der so?
Der staunt. Der guckt nämlich jetzt mit der Serena zusammen im Observatorium auf die Angriffsflieger, die am Starten sind oder die Sturz des Imperators verlassen. Und eigentlich hat er da gar keinen Bock drauf gehabt, weil er muss ja seinen Marmorstein anstarren. Aber die Sirena hat ihn davon überzeugt, weil vom Starren wird er nicht fertig. Und er soll doch mal mitkommen, das ist bestimmt viel cooler. Und dann ist er schlussendlich dann noch dankbar dafür, weil das ist schon irgendwie beeindruckend für ihn.
Er hat noch nie einen Ozean gesehen, weil er ist auch gerade vor kurzem erst auf der Flotte angekommen. Also er ist erst nach 28.2 auf der Flotte angekommen. Und auf Terra gibt es wohl keine Ozeane mehr. Das habe ich hier aufgeschrieben. Nachher wird beschrieben, dass es keine Ozeane mehr gibt. Und die Sirena hofft, dass sie nach den Kämpfen mit dem Ostjan auf den Planeten runter kann, wo er noch so fragt, ist das gestattet? Und sagt, das letzte Mal war sie auch unten. Und konnte sich dann 28.2 angucken. Und genau, damit er auch das Wasser mal sehen kann und auch mal einen Ozean dann zu Gesicht bekommt.
Ja, du hast es schon aufgeschrieben, später wird es beschrieben. Ich habe an der Stelle gedacht, ja gut, dann er kommt doch von Terra, dann kann es da ja kein Meer mehr geben.
Richtig,
das
habe
ja,
ich hier auch so hingeschrieben. Ja.
Und sie sagt, 28.2 ist wohl so, wie sie sich die alte Erde vorgestellt hat. Und dann wird sie wieder Debris. Weil sie hat dann versucht, wohl 28.2 einzufangen in irgendwelchen Piktogrammen. Aber das alles fängt ja nicht ein, wie schön das wirklich da war. Und während sie das erzählt, schnitzt sie sich quasi mit ihrem Tintenstift in den Armen rum. Also verstümmelt sich wieder selbst. Was er dann doof findet, aber er weiß mal wieder nicht, was er machen soll. Und sagt dann aber, hey, ich will, dass du mir mal die Planetenoberfläche zeigst. Und das scheint sie dann wieder so abzulenken, dass sie aufhört, sich weh zu tun. Ich glaube, die hat ein Problem, die Frau.
Und dann wechseln wir schon wieder. Da habe ich jetzt tatsächlich nur ein oder zwei Sätze.
Ja, viel mehr habe ich auch nicht. Also jetzt sind wir bei dem Sergeant Gaius Kafen oder Kafen. Da Kafe, keine Ahnung, wie das gesprochen wird. Ich dachte zuerst, der wäre abgestürzt, aber anscheinend ist er da zu Fuß unterwegs, weil er ist ja mit Solomon schon angekommen. Mhm. Und neben ihm sind wohl zwei zertrümmerte Stormbirds. Und er hat den Auftrag bekommen, irgendwie über die Flanke das Ganze einzunehmen, muss dazu durch irgendwelche Höhlenkomplexe. Aber die Laer haben das wohl relativ schnell erkannt und machen da so kleine Guerilla-Angriffe aus den Höhlenlöchern heraus. Also waren bereit. Und jetzt wird seltsamerweise beschrieben, die Kämpfe hier sind eher Glückssache, ob man sie gewinnt oder nicht, statt von Können geprägt. Aber das Ganze wird sowieso dadurch unterbrochen, dass das Atoll plötzlich anfängt, so leicht nach unten zu sinken. Und quasi als es dann ganz dramatisch wird, taucht dann der Marius auf mit seiner dritten und drängt die Laer dann zurück an der Stelle.
Ne? Der rettet den Kafen und dann ziehen beide Trupps aber weiter Richtung Solomon Demeter.
Genau.
Und der kämpft weiter im Nahkampf gegen die Xenos mit seinen Leuten, bis dann endlich der Marius und die anderen mit dem Kafen zu ihnen stoßen. Die besiegen dann die Laer gemeinsam, begrüßen sich gegenseitig und unterhalten sich über Verschiedenes, auch über den Julius und dessen Vorlieben für Bücher. Bis sie dann im Himmel die Landungsschiffe sehen, die in die Atmosphäre eintreten mit Julius und der Ersten an Bord.
Hunderte von Landungsschiffen wird da geschrieben. Da ist noch eine Sache, die wird vorher ein paar Mal erwähnt und auch einmal ein bisschen ausführlicher beschrieben, nämlich so ein Zweikampf von Solomon gegen einen der Laer, wo er in so eine Art Kampfrausch verfällt, wird auch als roter Nebel beschrieben, wo er halt diesen Laer mit so einem Koffer auf den Boden haut und selbst als der tot ist, macht er einfach weiter, bis da nur noch so ein Brei übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob das später noch wichtig ist oder nicht oder woher das kommt, weil das hat jetzt nicht viel mit Kampfperfektion zu tun, finde ich.
Nee.
Ja.
Vielleicht ist es auch Teil der Verzweiflung, die ihn dann vielleicht dann doch irgendwie ereilt.
Ja, das kann gut sein, ja.
Weil er ist ja verantwortlich für seine Leute und die sterben ihm hier auch weg.
Genau.
Das könnte sein.
Umso wichtiger ist ja, dass Marius ankommt und die Situation rettet.
Damit ist Atoll 19 nämlich eingenommen und dann beginnt auch die Garde damit, sich auf dem Atoll auszubreiten und Flakgeschütze und Armeetransporter kommen auch an. Auch das Mechanikum trifft ein, die den Brückenkopf auf dem Atoll vorbereiten, indem sie das Atoll einebnen und planieren und mit Metallplatten Startrampen für Landungsschiffe belegen.
Und natürlich versuchen sie jetzt auch diese Energiewolke zu untersuchen, weil das ist ja voll spannend. Also tatsächlich habe ich da nur reingeschrieben, Atoll 19 wird jetzt zum Brückenkopf umgebaut.
Ich finde es nur ganz cool, dass die halt immer alles planieren, weil das haben sie ja auf Ulanor auch gemacht, wo sie den ganzen Kontinent eingeebnet haben, nur für diese Parade und es macht ihnen wohl Spaß, Sachen einzuebnen. Und dann gehen wir zum Ostian zurück.
Ja, wie viel hast du aufgeschrieben für den Abschnitt?
Bisschen was.
Okay, also ich habe aufgeschrieben, Ostian fühlt jetzt wohl eine bisher unbekannte Sehnsucht nach irgendwas Neuem und er will Ozean erleben und Natur und so, weil das kannte er wohl vorher nicht, auch dieses Gefühl. Ich stehe aber erstmal alleine da, weil die Serena ist schon ins Bettchen gegangen und plötzlich wird er dann gefragt, was er sich da ansieht und dann steht die Bekva Kinska neben ihm und bringt ihn leicht in Verlegenheit.
Leicht in Verlegenheit ist gut.
Der ist gestartet, ja.
Er begrüßt sie relativ steif, ne, und sagt, guten Tag, Frau Kinska, ne, und sie sagt halt, ja, nenn mich Beck, so nennen mich alle meine guten Freunde. Und die Becker Kinska macht halt nicht nur augenscheinlich, sondern auch in ihrer Ansprache ihm gegenüber sehr deutlich klar, was sie jetzt und hier sofort von ihm will, denn der ganze Krieg macht sie geil und ihm müsse es ja genauso gehen, ne, also er ist ja ein Mann und der ganze Krieg und das Blut. Und als sie ihn dann körperlich bedrängt, schreckt er zurück und windet sich auch aus ihrer Nähe raus und er findet die Notlüge, dass er und Serena ja verliebt seien. Und so ab dem Zeitpunkt ist er für sie dann auch wertlos und dann kann er sich auch verpissen und das nimmt er auch recht wörtlich und er flieht dann.
Es ist seltsam beschrieben, weil ich glaube, das ist so eine Notlüge, die er aber gar nicht so rüberbringen will, wie er es macht oder wie es ankommt. Weil er sagt ja, sie sind verliebt, aber irgendwie will er sagen, nicht ineinander, sondern in irgendwas verliebt. Aber das kommt natürlich bei ihr nicht an. Also
nee, sie hat es ja auch geäußert. Ne? Sie hat ja, sie fragt ihn ja, ob er und Serena ein Liebespaar seien. Und greift das ja quasi nur auf.
Auch wenn es eventuell nicht so ist. Also ich finde, bei den Szenen, wo er und Serena beschrieben werden, könnte man das schon irgendwie vermuten. Ist auf einer seltsamen Ebene, aber die beiden können sich schon gut ausstehen.
Ja, also die sind ja befreundet, ne, schon auch schon länger. Damit ist das Kapitel vorbei. Mehr ist es nicht. Ist leider schade, aber naja, war wieder. War das nicht auch im Buch 2, wo ihr die ganzen Schlachten beschrieben habt, wo wir da schon meinten, so, meh.
Ja, genau. Irgendwann sind wir da sehr, sehr wortkarg geworden bei den Schlachten.
Das war doch das Ding, wo der Angron, der ja so ausgerastet ist, wo er begraben war und dann irgendwie aus dem Erdboden nochmal rausbricht und dann Teile der Gardisten ja umlegt.
Mhm.
Nee, nicht Teile der Gardisten umlegt, aber diese
ich weiß, was du meinst,
Verteidiger dieser Zitadelle.
Genau, wo sie eigentlich noch hätten verhandeln können, was Angron genau effektiv verhindert hat.
Da war ja vorher auch irgendwie beschrieben, dass sie da irgendwie gegen irgendwelche Bunker vorrücken und das
ja
hättest du ja auch komplett weglassen können. Also haben wir ja auch weggelassen.
Genau. Ist halt anders beschrieben als der Vorgängerautor jetzt.
Ja.
Irgendwie nicht so spannend.
Nein. Dafür ist die Becker-Kinska ganz spannend. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, schon länger her, habe ich mal einen Podcast gehört, wo es um die Horace Heresy ging und auch um diese Bücher ging. Mhm. Und wo auch die Emperor's Children angesprochen wurden und ihr Weg dann nachher in den, also in die Agonie und den Schmerzen, allem drum und dran. Und da wurde wohl eine Frau angesprochen, die da, sagen wir, für den Weg nicht so ganz unerheblich ist. Ich habe so die Befürchtung, dass das die Becker ist.
Ja, schon bei der ersten Beschreibung, bei ihrem Auftritt, dachte ich mir das, weil sie es ja direkt geschafft hat, auch an Ostian, der nicht so wirklich von ihr begeistert war, durch ihre Musik zu bannen oder zu manipulieren.
Also das, was ich von da weiß, ist so, das wird noch schlimm.
Okay. Naja, also, ich meine, bisher war sie eine Künstlerin. Aber das, was da, also wie sie ihn da bedrängt und wie sie beschreibt, wie toll Krieg ist und dass das ihre Lenden erwärmt, bla bla, ist schon ein bisschen anderes Bild wieder als nur eine Sängerin und Komponistin.
Mhm. Also mit schlimm meine ich richtig schlimm.
Mhm.
Das ist sehr explizit schlimm. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich habe mir, als ich das gehört habe, schon gedacht, ich habe so, oh, naja, gucken wir mal, wie es wird.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich fand ja schon die Beschreibung von Decius, als er da zum Herr der Fliegen wurde, nicht so angenehm zu lesen.
Das da wird schlimmer.
Okay. Juhu.
Die ist wohl eine sehr zentrale, also hat so wohl eine sehr zentrale Rolle. Ich habe die Becker-Kinska auch mal noch gegoogelt, als ich geguckt habe, ob es eine Figur von der gibt.
Mhm.
Und es gibt so, ich weiß nicht, ob die Darstellungen von GW sind, glaube ich nicht. Es gibt so eine Art Tarotkarte. Und da ist der Fulcrum abgebildet und dann so dieses Dreiergespann aus Ostian, Serena und der Becker-Kinska. Und die sind da irgendwie auf dieser Karte abgebildet. Ja. Beziehungsweise halt die Becker-Kinska mit Fulcrum auch allein und so. Also das scheint wohl eine relativ zentrale Figur zu sein.
Naja, wenn sie so die Massen manipulieren kann, dann kann er sie als Werkzeug benutzen.
Vor allem mit Musik.
Ja. Genau.
Nun gut, ziehen wir es nicht länger in die Länge, lass uns nicht weiter spekulieren. Wir werden es noch früh genug erfahren. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Also der erste Abschnitt in diesem Buch war okay. Das erste Kapitel. Kapitel 2 und 3, da war jetzt nicht so viel Inhalt, wie ich vermutet hätte.
Nee, Kapitel 2 noch mehr als in 3. Also in 3 war eigentlich nur das mit dem Ostian interessant. Das unten auf dem Planeten hätte sich in einen Satz fassen können, das Atoll 19 wurde erobert. Punkt.
Genau.
Hätte auch gereicht.
Ja.
Ja. Ja, schade. Naja, gucken wir, was kommt und ob es in 4 und 5 besser wird.
Genau. Bitte mehr Inhalt.
Bitte mehr Inhalt, ja. Das ist auch ein bisschen frustrierend, ne? Weil gerade ich habe es heute wieder sehr kurzfristig gelesen, du glaube ich auch. Und
ja.
Wenn du dann halt sowieso schon irgendwie Zeitdruck hast und verschwendest dann quasi Zeit damit, etwas zu lesen, wo du dann weißt, es ist irrelevant. Ich kann einen kompletten Abschnitt überspringen, es steht da nichts, es hat sich nichts geändert, dann nervt das. Also.
Ja, das Lesen und Notizen machen dauert halt genauso lang, egal ob der Inhalt da ist oder nicht.
Richtig.
Und ja, das ist durchaus etwas frustrierend ab und zu, ja.
Ja, das nervt. Naja, es ist, wie es ist. sich beschweren. Hilft nichts. Wir werden es nächste Woche sehen. Zu Buch 5, Fulcrum, Kapitel 4 und 5 sind dann dran. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, ja.